Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Herzlich willkommen zu unserem Streifzug durch die Welt der Bücher, auf den wir Sie zum Start der Frankfurter Buchmesse heute gerne mitnehmen. Ein Mikrofon für Sie, Birgit Schippers. Sie haben sich wieder geöffnet, die Tore der Frankfurter Buchmesse. Entlang der kilometerlangen Buchreihen, in den Messehallen strömen durch stickige Luft, im Neonlicht Buchhändler, Autoren, Journalisten und Verlagsvertreter, wie eben jedes Jahr. Und da lockt das diesjährige Gastland Brasilien mit seinen schönen Landschaftsbildern, mit Bildern vom großen Amazonas, der gemächlich durch Dschungellandschaften fließt, von den schönen Stränden der Copacabana und Menschen aus allen Kulturen, die viel Zeit in der Sonne verbringen. Kerstin Knipp kennt Brasilien sehr gut und hat über dieses riesengroße Land eine Kulturgeschichte geschrieben, das ewige Versprechen. Guten Tag, Herr Knipp.
Guten Tag, Frau Schippers.
Was halten Sie denn von den schönen Bildern, die gerne von Brasilien vermittelt werden?
Sehr viel, sehr, sehr viel, denn sie locken ja zunächst einmal. Sie machen Brasilien interessant, sie erwecken eine gewisse Sehnsucht. Sie sind verführerisch, sie ziehen an. Aber diese Bilder sind natürlich Highlights von Brasilien. Sie sind nicht das ganze Brasilien, selbstverständlich nicht. Wenn man über den Amazonas schippert als Tourist, sieht man auch nicht unbedingt die Rodung. All dieses gibt es natürlich. Insofern sind diese Bilder wie alle Bilder dieser Welt ambivalent.
Ja, und zu den schönen Bildern, bleiben wir doch mal einfach bei Ihnen. Zu den schönen Bildern gehört natürlich auch der Karneval in Rio, auch der Samba. Steckt denn hinter diesen schönen Bildern etwas mehr als flotte Rhythmen und schöne Frauenkörper?
Ja, die stecken auch drin. Die Sexualität ist ein zentraler Bestandteil des Samba. Das gehört da ganz unbedingt dazu. Aber in der Tat, Sie haben es angedeutet, die Ursprünge des Sambas liegen ganz woanders. Der Samba ist entstanden in den ersten Favelas. Das sind diese Elendsquartiere rund um die großen Städte, insbesondere um Rio natürlich, die dort an den Hängen sind. Die wurden bezogen Ende des 19. Jahrhunderts von den damals erst seit kurzem aus der Sklaverei entlassenen Schwarzen. Die Sklaverei in Brasilien wurde 1888 beendet erst, offiziell beendet. Und die Sklaven wurden freie Menschen, aber wohin? Und sie zogen in sehr, sehr dicht bewohnte Viertel in Rio de Janeiro. Dann wurde diese Stadt wie Paris modernisiert. Es wurden Boulevards reingeschlagen. Die Leute mussten ausweichen und sie wichen an die Hänge rund um das damalige Zentrum von Brasilien. Aber da ist dann eben auch diese Musik entstanden, eine sehr interessante Mischform aus den alten afrikanischen Rhythmen insbesondere, die die Schwarzen, als sie versklavt wurden, 4 Millionen wurden versklavt, mitgebracht haben aus Afrika und dann auch teilweise europäische Rhythmen, die dann aber ein bisschen untergegangen sind. Aber er hat von Anfang an ein sozialkritisches Element. Die ersten Samba-Sänger haben sich beschwert über die Willkür der Polizei. Sie wurden verhaftet als schwarze Brasilianer. Das war der weißen Hierarchie nicht ganz geheuer. Sie hatten mit Willkür zu tun, mit Unrecht und all das ist seit jeher und ist Anliegen des Samba gewesen. Heute sicher geht es um andere Dinge. Heute geht es um die Effekte, wenn man es jetzt reißerisch umschreiben wollte, der Globalisierung, also weitere Spaltung, arm, reich, gleiche Lebenschancen, Bildungschancen. All das ist heute Thema im Samba. Darüber hinaus, dieser andere Samba ist ein fröhlicher Samba, den wir sehen im sogenannten Samba-Drom, auch als Touristenattraktion.
Der brasilianische Autor Luiz Rufato, der hat gesagt in einem Interview, sein Land sei geprägt von der portugiesischen Raubtiermentalität. Ist da was dran?
Ja, das kann man so sagen. Sicher sind es nicht mehr die Portugiesen von heute, die dem Land so zu schaffen machen. Aber es sind diejenigen Portugiesen, die das Land über 300, knapp 400 Jahre halt kolonisiert haben. Das war ja letztlich auch die Christianisierung. Man hat gesagt, wir müssen diese Seelen dort retten, müssen deswegen unbedingt in das Land die armen Heiden, in Anführungsstrichen, zum Glauben, zum wahren Glauben, zum katholischen Glauben bekehren. Deswegen sind wir hier, aber gleichzeitig, und das kann man auch nachlesen, das ist sehr, sehr interessant, in den ersten Bordbüchern jener Zeit, geschrieben im Jahr 1500 von Pero Vaz de Caminha, ist schon der Hinweis darauf, dass sich womöglich Gold auch in diesen Indianergebieten befindet. Gold wurde erst 300 Jahre später gefunden, woanders. Also dieses Doppelte, einmal Christianisierung und dann eben auch ökonomische Ausbeutung, so kann man es, glaube ich, in aller Härte sagen. Und das spielt dann eben auch eine Rolle für das Stichwort Raubtiermentalität. In der Tat, die Portugiesen, die Kolonisten, haben zunächst ja die Indianer versklavt und zur Zwangsarbeit gezwungen. Und dann ab 1520, so ganz langsam, haben sie eben die Afrikaner deportiert.
Er hat es darauf bezogen, Rufato, diese Raubtiermentalität, die gäbe es heute noch. Man greift zu, man benutzt es und wirft es weg. Das sei der Alltag in Brasilien. Ist das ein bisschen hart?
Ja, was sich darin spiegelt, ist, glaube ich, in der Tat noch so eine gewisse Brutalität des Lebensstils, verschärft natürlich heute dann noch durch einen brutalen Kapitalismus, der natürlich für viele Menschen viel, viel brutaler ist als hier in Deutschland beispielsweise, wo wir einen funktionierenden Sozialstaat haben. Der ist in Brasilien zwar auch gegeben, aber nicht in diesem Maße.
Brasilien ist ja so etwas wie ein großer Schmelztiegel vieler Kulturen. Und in diesem Schmelztiegel sind auch Autoren hervorgegangen. 70 von ihnen sind nach Frankfurt eingeladen worden. Und es wurde auch heftige Kritik laut. Bei der Auswahl wäre so etwas wie Vetternwirtschaft im Spiel gewesen. Mehr dazu gleich. Über 70 brasilianische Autoren sind nach Frankfurt gekommen. Aber Autoren wie Paulo Coelho oder Luiz Rufato werfen ihrem Heimatland Rassismus und Vetternwirtschaft bei der Auswahl der Autoren vor. Herr Knipp, Sie sind Experte für die Kulturgeschichte Brasiliens. Können Sie denn diese Kritik nachvollziehen?
In der Tat fällt auf, natürlich, dass die überwiegende Anzahl ist auf zwei Personen, glaube ich, bis auf zwei Schriftsteller weiß ist oder das, was man in Brasilien als weiß bezeichnet, ist immer noch dunkler als das, was wir haben. Ob da jetzt rassistische Kriterien drin sind, bin ich nicht sicher. Es mag sein, ich kann es nicht beurteilen. Was ich sagen kann, ist natürlich, dass die schwarzen Schriftsteller es lange Zeit sehr schwer gehabt hatten, sich durchzusetzen in Brasilien. Das sind dann auch Leidensgeschichten, die teilweise auch auf persönlichen Erfahrungen beruhen, nicht nur in puncto Literatur, sondern auch Leben. Lima Barreto, der ist im Wahnsinn geendet, ich glaube 1923 gestorben, aus Verbitterung zurückgewiesen worden zu sein durch die damalige weiße Gesellschaft. Machado de Assis, einer der bis heute größten brasilianischen Schriftsteller, auch hat leiden müssen an seiner Farbe. Er war Mestize, nicht ganz schwarz, nicht ganz weiß. Also es gibt diese Geschichten und es gibt sie bis heute und es gibt in der Tat auch eine große Kultur, die sich auf Afrika beruft, um eben diesen alten nordamerikanischen Spruch, say it loud, I'm black and I'm proud. Also sag es laut, ich bin stolz, ein Schwarzer zu sein. Das versucht sie auf brasilianische Verhältnisse zu übertragen. Es gibt sehr viele kulturelle Zentren, die sich spezifisch nicht nur, aber auch oder ganz besonders an Schwarze, an die Nachkommen der Afrikaner wenden, um sie zu fördern und um ihnen ein Selbstbewusstsein zu geben. Denn das Ideal des Weißseins, das gibt es in gewisser Weise immer noch, nicht mehr so plump wie früher. Aber man merkt es eben bei Arbeitsverhältnissen oder bei Arbeitseinstellungen auf dem Arbeitsmarkt, Bildung, all das, da merkt man das. Es ist eine sehr subtile Sache, aber sie ist nach Aussagen sehr vieler Brasilianer selber, sie ist durchaus noch da.
Haben denn kritische Autoren in Brasilien eine Chance?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also die brasilianische Literatur war von Anfang an, von den ersten literarischen Stimmen bereits im 17. Jahrhundert, von Kritik und Gesellschaftskritik geprägt. Also das haben die immer sehr, sehr deutlich geäußert. Sie konnten damals noch nicht davon leben oder nur zu Teilen davon leben. Aber nahezu durchgehend, insbesondere die moderne brasilianische Literatur, ist voller Gesellschaftskritik. Also man täuscht sich vielleicht, wenn man die brasilianische Literatur als eine heitere sich vorstellt. Das ist sie überhaupt nicht. Sie ist eine sehr traurige, melancholische Literatur, die allerdings auch Gründe hat, so zu sein, wie sie ist. Denn Brasilien, das war nie ein besonders angenehmes Land. Es waren harte, harte Bedingungen, unter denen die Menschen lebten. Und das hat sich durchgehend niedergeschlagen. Also es ist schon eine in gewisser Weise düstere Literatur.
Gibt es denn einen brasilianischen Autor, den Sie besonders schätzen gelernt haben?
Ja, was mich seit langem besonders beeindruckt, ist ein Werk aus dem frühen 20. Jahrhundert, Euclides da Cunha, Krieg im Sertau, so heißt es in der deutschen Übersetzung. Und es handelt von einem Aufstand in Brasilien. Brasilien hat nicht viele Kriege gehabt, keine internen Kriege, keine Bürgerkriege. Das war eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Das war ein messianistische Bewegung, die sich im Hinterland von Salvador de Bahia ereignete oder die dort ihr Zentrum hatte. Das waren einige tausend Leute, die einem Prediger hinterherliefen, der sich dagegen aussprach, dass kurz zuvor die Monarchie abgeschafft worden ist. Er betrachtete das als gottgewollte Staatsform und war zugleich dann auch gegen eine angebliche Verluderung der Sitten, hat da sehr viele Leute um sich geschart und mit dem jüngsten Gericht gedroht und hat dort versucht, einen Gegenstaat zu errichten. Klein, aber dennoch voller Entschlossenheit. Also man kann von Fundamentalisten sprechen und er hat darüber geschrieben und sehr schön, also verblüffend modern beschrieben, wie die Leute dazu kommen, sich einer solchen millenaristischen Bewegung anzuschließen. Ein sehr beeindruckendes Buch dazu. Ungeheuer sprachreich beschrieben, einer der wortmächtigsten Autoren der brasilianischen Sprache, der Naturbeschreibung, der sich dem Krieg nähert, zunächst über die Natur, ein ungeheurer Reichtum an Pflanzennamen, Tiernamen, geografischen Ausdrücken. Der Mann war Naturwissenschaftler, beeindruckend bis heute, insofern in der neuen Ausgabe ein Band nur noch, ganz wunderbares Buch.
Über Brasilien, das dieses Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse ist, seine Kulturgeschichte, das ewige Versprechen, ist beim Surkamp Verlag erschienen, kostet 11,99 Euro. Und Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Einmal im Jahr am Donnerstagmorgen um 7 Uhr startet ein Bus in Köln und fährt voll besetzt nach Frankfurt zur Buchmesse. Organisiert hat diesen Bus die Fachstelle Katholische Öffentliche Büchereien des Erzbistums Köln. Caroline Evers ist die Leiterin dieser Fachstelle für Lesevergnügen in den Gemeinden. Guten Tag, Frau Evers.
Guten Tag.
Wen haben Sie eingeladen mit nach Frankfurt zur Buchmesse?
Das ist eine Veranstaltung, an der die Ehrenamtlichen aus den katholischen öffentlichen Büchereien teilnehmen können und natürlich auch sollen. Ja, die kommen aus den katholischen öffentlichen Büchereien des gesamten Bistums.
Darf ich mal vermuten, hauptsächlich Frauen?
Ja, das ist schon immer noch so. Wir haben 90% Frauen in den Büchereien. Was noch alle eint, ist natürlich die Faszination fürs Lesen, die Faszination für die Büchereiarbeit. Aber ansonsten haben wir da eine ganz bunte Truppe. Das sind von jung bis alt. Das sind Frauen so um die 30, die eingestiegen sind in die Büchereiarbeit, weil als Motivation haben die dann meistens, dass sie für ihre Kinder schöne Bilderbücher haben wollen und dann die Bücherei entdecken und in der Büchereiarbeit dann halt auch entdecken, dass sie sich da auch engagieren können mit ihren Qualifikationen einbringen können, die sie aus dem Berufsleben haben und diese Elternzeit für sich dann noch mit einer sinnvollen ehrenamtlichen Aufgabe gestalten. Viele bleiben davon hängen. Dann gibt es auch noch etliche, die nach dem Berufsausstieg dann einsteigen, wenn sie ins Rentenalter kommen und so und dann ihre Zeit sinnvoll einbringen wollen. Aber es gibt auch immer mal wieder Jugendliche, die fahren jetzt nicht mehr zur Buchmesse, die müssen in die Schule an dem Tag, aber in den Büchereien findet man die auch.
Und den einen anderen Mann haben wir schon noch, oder?
Ja.
Das heißt ja auch so, dass die Jungs sich schwerer tun mit dem Lesen als die Frauen, das spiegelt sich vielleicht auch wieder. Gibt es denn in so Büchereien, das mag vielleicht der eine andere so vermuten, denn nur katholische Lektüre?
Die Büchereien heißen ja bewusst katholische öffentliche Büchereien, das heißt, sie sind schon mit einem katholischen Profil und auch in der Trägerschaft der Kirchengemeinde, aber es sind öffentliche Büchereien und da findet man also ein ganz breites Angebot an Belletristik, an Kinder- und Jugendliteratur, an Sachbüchern, da gibt es natürlich auch den Bereich Religion, aber eben auch nicht nur, Erziehungsratgeber, Kochratgeber, Heim und Garten, medizinische Ratgeber, aber halt eben auch eine ganz breite Fülle an belletristischen Angeboten. Weil wir sagen, im Grunde geht es ja darum, dass man mit Büchern die Welt entdecken kann. Die öffnen so Fenster zu Welten, die man selber persönlich nicht erlebt. Und da findet man dann im Prinzip auch Themen, die fürs eigene Leben eine Rolle spielen. Und die auch im weitesten Sinne deswegen auch das Angebot zum gelingenden Leben dann ja beitragen können.
Das könnte man sagen, bei so vielen schönen Büchern in einer Pfarrbücherei braucht man jetzt den Weg nicht nach Frankfurt zu nehmen. Wo liegt denn der Reiz? Haben Sie da schon so ein bisschen Rückmeldung bekommen in den letzten Jahren?
Ja, also die Büchereien an sich, die Bücher kommen ja, fliegen ja auch nicht in die Büchereien, sondern die werden von den Ehrenamtlichen selbst ausgewählt. Die sind jeweils für ihren Bestand selber zuständig und bestellen normalerweise aus Bücher, die sie nicht in der Hand gehabt haben vorher. Die bestellen sie, weil sie eine Rezension gelesen haben, weil sie eine Empfehlung bekommen haben. Und auf der Buchmesse gibt es einfach das Angebot, das sind die Bücher, die kann ich auch anfassen und mir anschauen. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn es um Bilderbücher geht. Weil da ja natürlich einfach auch, wie wirken die Bilder tatsächlich, ne? Die Farben, selbst wenn es eine Abbildung ist, stimmen ja vielleicht doch nicht. Aber auch eben bei den anderen Büchern, die mal in die Hand zu nehmen und zu lesen und sich dann Überblick zu verschaffen. Was wohl aber auch, finde ich sehr spannend, die suchen ganz oft das Gespräch auch mit den Verlagen, sind wohl ganz oft auch an den Ständen und reden mit den Verlagen, weil sie wissen wollen, was wird es Neues geben, welche Richtungen werden eingeschlagen, also was macht gerade das Programm von dem Verlag aus. Und sind wohl oft auch dabei zu sagen, ja, wir bräuchten aber mal das. Also wenn die zu dem Verlag dann gehen und sagen, ja, wir brauchen dringend mal ein Bilderbuch zu dem und dem Thema und treten an die Verlage direkt ran und sagen, warum macht er nicht denn sowas mal dazu?
Da ist die Besonderheit, dass die Ehrenamtlichen als Fachbesucher kommen können, also nicht an dem Wochenende, wo wirklich die Buchmesse buchstäblich überquillt. Sie persönlich fahren lieber zur Leipziger Buchmesse im Frühjahr.
Genau.
Hat das einen Grund?
Ja, weil bei Leipzig ist das Angebot um die Buchmesse noch größer, was literarische Veranstaltungen angeht. Da sind ganz, ganz viele Lesungen. Die haben so ein Begleitprogramm, das nennt sich Leipzig liest. Da gibt es extra auch mal Programmhefte zu und da finden also sowohl auf der Buchmesse als auch in anderen Locations in Leipzig abends auch ganz viele Lesungen statt. Und wir machen einmal im Jahr, da machen wir eine Veranstaltung für die Büchereien und da kommt dann auch ein Autor, weil wir dann als Dankeschön dann gerne auch einen Autor haben. Und da suche ich dann immer so wie so ein Trüffelschwein, gucke ich dann, ob ich dann einen passenden Autor für unseren Diözesantag bekomme. Und das ist für mich die größte Motivation, in Leipzig zu sein. Leipzig ist auch nochmal ansonsten kleiner, man kommt nochmal eher ins Gespräch. Von daher würde ich, wenn es näher liegen würde, würde ich den Büchereien auch sagen, lass uns nach Leipzig fahren. Aber Frankfurt ist nun mal halt näher, um da mit dem Bus hinzufahren und deswegen fahren die dann nach Frankfurt.
Ja, und dort kann man ja auch doch einige Autoren treffen, wenn man Glück hat und entdeckt. Caroline Evers von der Fachstelle Katholische öffentliche Büchereien über das Engagement des Erzbistums Köln für Bücher und Leseratten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vor 40 Jahren kam General Pinochet durch einen Putsch in Chile an die Macht und etablierte eine Militärdiktatur des Schreckens. Bis heute leidet das Land an den Folgen. Freak Power wird die neue Generation von Schriftstellern in Chile genannt. Ihre Romane sind experimenteller, als man es von Autoren der früheren Generation gewohnt ist und vielleicht auch globalisierter, denn viele junge Chilenen haben Erfahrungen im Ausland gemacht. Und sie betrachten die Militärdiktatur unter Pinochet noch einmal in einem anderen Licht. Sie waren Kinder in der Diktatur und schreiben über die bedrückte Atmosphäre, in der sie aufgewachsen sind, über das Schweigen der Eltern oder über enttäuschte Erwartungen an die Demokratie. Tini von Poser hat in einer Eisdiele in Chiles Hauptstadt Santiago drei junge Autoren getroffen.
Ich will nicht über Chile sprechen. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Der TV-Entertainer Francisco, Präsident Sebastian Piñera, keine Ahnung. Und es ist mir auch nicht wichtig. Und wenn doch, dann erfüllt mich das mit Schrecken, mit Ekel.
Álvaro Bisama ist chilenischer Schriftsteller. Der 38-Jährige schreibt sehr wohl über Chile. Düstere Romane wie Estrellas Muertas, Die toten Sterne oder Ruido, Krach. Die Geschichten spielen in der Zeit der Diktatur unter Augusto Pinochet, die er als Kind erlebt hat, oder in den 90er Jahren, der Zeit der Redemokratisierung.
La última se llama Ruido, salió el 2012.
Mein letzter Roman hieß Ruido, das heißt Krach. Er erschien 2012. Das ist ein sonderbarer Roman über einen Hellseher, der die Jungfrau Maria in einem chilenischen Dorf trifft, zu Zeiten Pinochets. Es geht um das Leben des Hellsehers, wie er sein Geschlecht ändert und um die jungen Menschen, die in dieser Zeit aufwachsen und später dann Punkbands gründen.
In esa época y luego fundan bandas de punk.
Álvaro Bisama unterhält sich mit seinen gleichaltrigen Schriftstellerkollegen Maria José Vieira Gallo und Mike Wilson in einer Eisdiele im Zentrum Santiagos. Eigentlich treffen sie sich nicht gerne, um über Literatur zu reden und das, was sie schreiben. Es sei viel zu intim, sagt Maria José.
Diese Kaffeehausliteratur, die Schriftsteller, die Kaffee trinken und sich Bücher zeigen, das habe ich nur in Paris gesehen. Die Franzosen haben eher diesen intellektuellen Austausch. Sie sind auch sehr rational und lieben es, Konversation zu betreiben, zu diskutieren. Die Chilenen sind eher sentimental und generell introvertierter.
Alvaro schicke ich manchmal meine Texte, damit er sie liest. Aber insgesamt ist mir das eher unangenehm wie Maria José. Es fällt mir auch schwer, wenn Leute fragen, über was geht dein Roman? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich hasse diese Frage. Es ist mir unangenehm und am Ende erzählt man nur Lügen.
Mike Wilsons Mutter stammt aus Argentinien, sein Vater aus den USA. Er selbst ist in den USA geboren und als Kleinkind nach Chile gekommen und hat dann wieder viele Jahre im Ausland verbracht. Seine Romane könnten überall angesiedelt sein. Rockabilly zum Beispiel handelt von einer Siedlung, in der sich die Nachbarn völlig gelangweilt in ihrem Alltag gegenseitig beobachten und von ihren kaputten Sehnsüchten leben. Maria José ist mit ihren Eltern während der Diktatur ins Exil nach Spanien gegangen und hat später auch in den USA gelebt.
Ich habe zwei Romane geschrieben. Einer heißt Der gestohlene Sommer von 2005 und der andere heißt Erinnerungshotel von 2011. Letzterer ist eine Geschichte einer chilenischen Immigrantin in Brooklyn, New York. Sie hat eine existenzielle seelische Krise, die sie an den Rand des Zusammenbruchs führt. Es ist ein sehr emotionaler, sentimentaler Roman. Er hat sehr viel mit mir zu tun und dem Leben als Lateinamerikaner oder Chilene in New York.
Alvaro dagegen hat immer in Chile gewohnt. Sein Roman Die toten Sterne spielt in seiner Geburtsstadt Valparaíso. Er handelt von jungen Menschen, die in den 90er Jahren völlig orientierungslos umherirren. Die Atmosphäre ist bedrückend. Die Suche nach dem Glück bleibt erfolglos.
Ich hatte nicht vor, über die 90er zu schreiben. Ich wollte einfach über eine Zeit sprechen, die ich erlebt hatte. Aber ich wollte mich nicht dafür verantwortlich machen. Es ging nur darum, die Geschichte aus meinem Kopf zu bekommen.
Auch Maria José erinnert sich an diese Zeit.
Bis ich 19 Jahre alt war, erlebte ich nur Diktatur. Dann kam die Demokratie und wir dachten, jetzt würde der schönste Sonnenaufgang unseres Lebens kommen. Aber vielleicht haben wir zu lange darauf gewartet und es gab eine große Erwartung an die Demokratie. Ich glaube, die Diktatur war nicht in den 90ern zu Ende. Es gab zwar formal die Demokratie, aber von der Stimmung her im Nachtleben Santiagos waren die Straßen noch tot, dunkel. Die Leute waren nicht euphorisch und meine Generation nicht so glücklich.
Junge Autoren in Chile verarbeiten die Militärdiktatur unter Pinochet, die formal 1989 endete, aber immer noch im Land tiefe Spuren hinterlassen hat. Der Bastei-Lübbe Verlag hat dieses Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert. Bei der öffentlichen Präsentation des neuesten Thrillers Inferno hat Dan Brown in aller Deutlichkeit erklärt, warum auch in dem Zeitalter des Internets der Buchverleger für ihn so wichtig ist.
I believe that publishers now are more important than ever. Because somebody needs to be the curator, the filter between.
Ich glaube, dass Verleger heute sogar wichtiger sind denn je. Denn jemand muss der Kurator sein, der Filter zwischen den Millionen Schriftstellern weltweit und den Lesern. Denn im Zeitalter der E-Books kann jeder mit Internetzugang Bücher veröffentlichen. Es genügt, ein Manuskript zu schreiben, hochzuladen zu irgendeinem Verteiler und schon ist man ein international veröffentlichter Autor. Das Problem für die Leser ist, dass 99% von diesen Büchern nicht sehr gut sind. Und es ist die Aufgabe des Verlegers, die Manuskripte erst zu lesen, Talente zu entwickeln, mit neuen Autoren zu arbeiten, ihnen zu helfen, ein gutes Buch zu schreiben. Und deshalb finde ich, sind Verleger wichtiger denn je.
So I feel like publishers are more important than ever.
Große Freude bei Lübbe-Chef Stefan Lübbe, denn sein Bestseller-Autor Dan Brown will auch in Zukunft seine Bücher nur über ihn auf den deutschen Markt bringen. Wichtig, nicht zuletzt, weil Lübbe ja an die Börse gegangen ist. Aber für Dan Brown ist allein entscheidend, dass dauerhafter Erfolg am Buchmarkt nur möglich ist, wenn der Autor mit einem Verlag, einem Verleger vertrauensvoll zusammenarbeitet. Wer eine Geistesgröße ist, scheut das Katholische wie der Teufel das Weihwasser. Diese These wurde auf einer Tagung mit Katholizismusforschern diskutiert. Ist es wirklich so, dass ein katholisches Bekenntnis unweigerlich dazu führt, intellektuell nicht ernst genommen zu werden? Manuel Herder leitet den großen Buchverlag Herder, wo auch ein theologisch-intellektuelles Programm seinen festen Platz hat. Guten Tag, Herr Herder.
Hallo, guten Tag.
Haben Sie es als Verleger schwer, katholische Geistesgrößen zu gewinnen, die auf dem freien Markt eine Reputation haben?
Also es ist natürlich sehr schwierig, gute Autoren zu finden. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Intellektualität und katholisch sein sich ausschließen. Ich glaube sogar, das Gegenteil ist der Fall. Katholisch sein, schon vom ganzen Begriff her, das Wort Katholon heißt umfassend, universal, ist ja im Grunde eine religiöse Tradition, aber auch eine Denktradition, die umfassend sowohl was Zeit angeht, auch als was Raum angeht, ist. Und insofern finden wir im Grunde, dass bei Intellektuellen, die katholisch sind und dieses auch leben, häufig ein sehr viel breiterer Denkhorizont vorhanden ist, dass sie sich auskennen in alten Texten, in modernen Texten, dass sie sich auch auskennen in den Theologien der unterschiedlichen Weltteile. Denken Sie an die jetzt gerade wieder neu entflammte Diskussion rund um die Befreiungstheologie oder die Theologie der Armut. Nein, ich glaube nicht, dass man sagen kann, intellektuell sein und katholisch sein schließt sich aus.
Jetzt wird vielleicht katholischen Denkern unterstellt, sie würde alles zum Lobe und Ehre Gottes machen. Das heißt, dieser Gedanke, alles in Frage zu stellen, das könnten jetzt nun mal katholische Intellektuelle nicht leisten. Ist das ein Vorurteil?
Nehmen Sie irgendeinen der Heiligen, nehmen Sie Ihren Lieblingsheiligen, welcher auch immer das sein mag. Studieren Sie seine Biografie oder Ihre Biografie, ob das der Franz von Assisi oder die Hildegard von Bingen ist. Und überprüfen Sie, in welchem Zusammenhang genau diese Person in ihrer jeweiligen Zeit mit der Amtskirche stand. Dann werden Sie in der Regel feststellen, dass das alles Leute waren, die natürlich in hohem Maße angeeckt sind, den Konflikt gesucht haben, den Streit gesucht haben. Sie haben das aber nicht in der Form getan, wie andere Intellektuelle, die jenseits christlichen Denkens unterwegs sind, mit dem Wunsch und dem Ziel, sich bedingungslos durchzusetzen, sondern natürlich irgendwo auch immer im Einklang zu stehen. Aber die Annahme, dass katholische Intellektuelle sich Denkverbote auferlegen würden, die würde diametral im Gegensatz zu dem stehen, was wir in der Geistesgeschichte, in der katholischen Geistesgeschichte in den letzten 2000 Jahren erlebt haben.
Sie waren jetzt vor wenigen Tagen in Rom bei einer Generalaudienz, sind Papst Franziskus begegnet, zusammen mit dem Jesuitenpater Professor Sievernich. Beginnt denn jetzt ein Zeitalter weg von der Theologie hin zum konkreten Handeln im Dienst der Nächstenliebe? Hat das Denken jetzt einen schweren Stand, wo doch das Handeln so gefordert wird?
Schließt das eine denn das andere aus? Ich glaube nicht. Ich möchte das vergleichen mit der Medizin. Es gibt Forscher, die stehen am Reagenzglas, wenn man so will, und betreiben Grundlagenforschung. Also eben hat ein genau solcher Wissenschaftler den Nobelpreis erhalten. Und es gibt Mediziner, die stehen am Patienten und heilen Menschen. Aber es ist nicht der Widerspruch, sondern es ist eine komplementäre Entwicklung einer Wissenschaft. Und so ist es natürlich auch in der Theologie. Wir haben erlebt, dass Papst Benedikt sehr stark sich auf die Grundlagen, auf die Quellen des Christentums hin fokussierend, die Theologie zusammengezogen hat, auf den Punkt gebracht hat und in den drei Jesusbänden sicherlich eine Fokussierung vorgenommen hat, die grundsätzlicher Natur war. Franziskus geht nun hin und übernimmt das im Grunde, das sieht man bei der sogenannten vierhändigen Enzyklika, wo er ja weite Teile der Texte Benedikts übernommen hat und fügt nun seinen eigenen Teil hinzu. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das eine hört auf und das andere fängt an, sondern in der katholischen Geisteswelt ist im Grunde beides immer parallel nebeneinander vorhanden. Und mal sieht man das eine stärker und mal sieht man das andere stärker.
Wenn Sie jetzt auf der Frankfurter Buchmesse sind, dann treffen ja alle Welten aufeinander. Die katholische Geisteswelt hat da einen Ausschnitt zu bieten, aber auch wie in Ihrem Verlagsprogramm, die Fülle zählt ja auch auf der Buchmesse. Was bedeutet Ihnen gerade dieses Jahr die Frankfurter Buchmesse? Auf welche Begegnungen freuen Sie sich?
Die Frankfurter Buchmesse ist natürlich ein alljährliches Highlight. Es ist eine große Leistungsschau der Verlage. Es ist eine Begegnung mit Autoren, mit Publizisten. Ich freue mich am meisten auf die Atmosphäre, die dort herrscht. Das ist eine Atmosphäre des sehr angeregten Austauschs und natürlich auch eine Atmosphäre des Wettbewerbs. Es ist eine Atmosphäre der Diskussion und gleichzeitig natürlich auch immer eine Atmosphäre der Reflexion über das, was war und das, was kommen wird. Im Augenblick erleben wir sicherlich auch gerade im katholischen Bereich einen Aufbruch. Und mit unseren Zeitschriften wie Gemeinsam Glauben, wo wir ja Monat für Monat die interessantesten und spirituellsten Texte des Papstes veröffentlichen, aber auch mittlerweile mit all den Büchern, die wir von Papst Franziskus im Programm haben, da sind ja im Grunde fast alle seine Bücher, die er bislang in Argentinien veröffentlicht hat, haben wir hier eine Basis, die uns viele interessante Gespräche ermöglichen wird.
Manuel Herder, Chef des Herder Verlags, über die Rolle, die katholische Geistesgrößen bis heute in unserem Leben spielen. Ihnen danke ich sehr für das Gespräch und eine gute Messe.
Danke Ihnen.
2014 wird sich die Bundeswehr aus Afghanistan zurückziehen. Sie verlässt ein Land, in dem besonders die Kinder es wegen traumatisierender Erfahrungen sehr schwer haben. Ihr kommt uns zu schlagen, so rief ein afghanisches Mädchen, als Roger Willemsen ihren Spielplatz, der eher ein Schrottplatz war, betreten hatte. Es ist eine von vielen Geschichten in dem Buch von Roger Willemsen mit dem Titel »Es war einmal oder nicht, afghanische Kinder und ihre Welt«. Guten Tag, Roger Willemsen.
Tag, Frau Schippers.
Warum haben denn die Kinder Angst, geschlagen zu werden, obwohl sie doch nur Murmeln spielen?
Ja, dass sie diese Szene isoliert haben, hat mich eben ebenso gerührt wie gefreut. Die Kinder haben unter den Taliban gelernt, dass das Spielen eine verbotene Sache ist. Und sie haben es immer noch nicht aus ihrem Bewusstsein befreit, dass sie heute spielen dürfen.
Was sind denn übrig gebliebene beliebte Spiele unter afghanischen Kindern?
Also das Drachensteigen gibt es immer noch. Das ist ein alter Nationalsport und viele, die uns jetzt zuhören werden, das vielleicht durch Khaled Husseini, Drachenläufer wissen, wie dieser Wettkampf der Papierdrachen am Himmel in Afghanistan aussieht. Aber es gibt auch das Reifentreiben zum Beispiel über die Straßen oder das Fertigen von kleinen Geräten aus Draht, die man dann auf der Straße im Wettbewerb laufen lässt. Aber ich muss Ihnen auch sagen, dass manche Kinder überhaupt nicht gewusst haben, was das ist, spielen. Und dann gesagt haben, Tiere hüten. Ist ihr Spiel. Das war aber eigentlich die Arbeit, die sie für die Eltern machten.
Sie sind ja erst im Herbst vergangenen Jahres in Afghanistan gewesen und waren jetzt nicht nur innerhalb der Sicherheitszonen unterwegs, sondern wirklich bei den Leuten quer durch Afghanistan. Was ist denn so Ihr Eindruck? Haben die meisten Kinder keine Zeit zu spielen?
Erstaunlich zu sehen, dass diese Kinder manchmal 3 Stunden am Tag unterwegs sind, um eine Schule zu erreichen und dass ihnen die Schulbildung so wichtig ist, dass sie dafür große Opfer bringen. Das bedeutet aber auch, dass sie häufig morgens um 6 Uhr von zu Hause loslaufen, dass sie vorher schon das Vieh auf die Weide gebracht haben, wenn es welches gibt, und danach werden sie dann wieder Feldarbeit machen müssen und ihre Hausaufgaben manchmal erst abends oder nachts absolvieren können. Also das ist ein sehr belastetes Leben, in dem die Schule allerdings als Tor zur Zukunft gesehen wird, auch weil die Kinder ihren Eltern zum Teil das Alphabet beibringen und ihnen auch manchmal aus der Zeitung vorlesen, wenn es eine gibt, und mit ihnen darüber diskutieren, wie Politik einzuschätzen ist.
Jetzt ist ja Afghanistan ein vorwiegend islamisches Land und deswegen muss ich schon fragen, wenn wir von Kindern sprechen, sind es auch die Mädchen, die zur Schule gehen?
Es sind in einem großen Ausmaß die Mädchen, die zur Schule gehen. Es ist auch nicht ganz richtig zu denken, dass Taliban etwa grundsätzlich dagegen seien, dass Mädchen unterrichtet würden. Es gibt viele Taliban, die gesagt haben, ihnen ist der Mädchenunterricht sehr wichtig. Nur in den Projekten, die wir vom Afghanischen Frauenverein betreuen oder die wir auch selber auf die Beine gestellt haben, da wünschen sie sich, dass keine männlichen Lehrer unterrichten, weil sie Angst haben vor der Traumatisierung dieser Lehrer und dann Angst haben, die könnten den Mädchen aus Übersprungshandlungen oder aus sexuellen Absichten Gewalt antun. Und diesem Anliegen, dass wir nun hauptsächlich erwachsene Frauen einsetzen sollen, kann ich mich nicht ganz verschließen.
Das macht Sinn. Manche sagen ja auch pädagogisch viel wertvoller.
Ja, wenn Sie dann eine Lehrerin fragen, dann sagt die, ja, ich bin ja selber auch traumatisiert, und erzählt Ihnen dann, wie Sie unter dem Taliban Tunnel gebaut haben, eigentlich mit den Händen gegraben haben, und da haben sich die Frauen versammelt und haben Wissen weitergegeben. Also heute ist es schwierig, zum Beispiel eine Mathematiklehrerin zu finden in Afghanistan. Das ist eine Frage der Ausbildung. Die müssen ja alle erstmal nachwachsen können.
Sie haben in Ihrem Buch nicht nur sehr viel über Ihre Begegnungen mit Menschen in Afghanistan oder über die afghanische Geschichte geschrieben, sondern in Ihrem Buch sind auch viele Zeichnungen von kleinen und großen Kindern versammelt, auf denen zum einen blühende Gärten oder Alltagsszenen auf den Dörfern zu sehen sind, aber auch Blut- und Gewalterstellungen. Welche Bedeutung haben denn solche Zeichnungen für die Kinder?
Die Kinder, die eben lange nicht haben Bilder herstellen dürfen, weil dieses Bilderverbot existierte, die erkennen erstens in der Zeichnung die Möglichkeit, einen Schrecken auf den Begriff zu bringen. Und sie, wenn sie so wollen, können sie sagen, sie objektivieren durch die Zeichnung ein Trauma oder einen Schrecken. Und deshalb kommen die Attentate und die militärischen Gerätschaften und Minenexplosionen vor. Auf der anderen Seite haben Sie das Gefühl, indem Sie mir diese Zeichnungen geben und ich sie zu einem Buch verarbeite und der gesamte Erlös des Buches schließlich nach Afghanistan zurückwandert, haben Sie etwas für Ihr Land getan. Und das beglückt die Kinder so sehr, dass sie mir jetzt immer noch dauernd Zeichnungen schicken. Ich habe hunderte davon, weit über 1000, weil sie immer noch denken, sie möchten gerne teilnehmen. Und wenn das auf diese Weise geht, dann beglückt sie das. Und mich beglückt es, das Buch dann irgendwann nach Afghanistan zurückzubringen und ihnen zu zeigen, was sie da geleistet haben.
Man könnte ja fast eine Ausstellung machen, ne? Aus den
Büchern. Man könnte. Ja, völlig, völlig, haben Sie recht. Also, wenn sich jemand dafür interessieren würde, dann würden wir das bestimmt tun.
Viele Kinder- und Frauengeschichten sind auch in Ihrem Buch versammelt. Briefe,
ja.
Tagebuchauszüge, sehr bewegend. Aber der Titel Ihres Buches klingt ein bisschen nach Märchen und dann schlage ich die Tür zu. Also, es war einmal oder nicht. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
Das ist der klassische Einstieg der afghanischen Märchen. Wissen Sie, wir sagen vielleicht am Ende der Märchen und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Und da kommt das leichte Fragezeichen. In Afghanistan beginnen die Märchen so. Es war einmal oder nicht. Also nehmt es für bare Münze oder nehmt es für reine Erfindung. Dann könnt ihr immer noch überlegen, was er damit anfängt. Und ich habe das deshalb gewählt, weil ich dachte, in Afghanistan ist die Präsenz dessen, was dieses Land mal war, so stark und man denkt so sehr daran, was es sein könnte, wenn es sich daran wieder orientieren könnte, was es einmal war, dass es immer auch einen Märchencharakter hat. Und da die Afghanen das Erzählen sehr lieben und innerhalb des Erzählens die Übertreibung, das Ausschmücken und so weiter, schien mir das, wenn ich mir die Zeichnung der Kinder angucke und die Welt der Kinder angucke, ganz passend.
Ich habe den Eindruck, Sie glauben an ein Happy End.
Ich glaube vielleicht nicht kurzfristig daran, aber ich wünsche und bete, dass dieses Happy End kommen möge. Denn dieses Land ist so reich und es hat eine so starke Kultur und es hat so ungemein liebenswerte Menschen und großartige Landschaften. Und das Potenzial dieses Landes ist so riesig, dass man einfach immer nur Angst hat davor, dass es sich noch stärker militarisieren könnte. Und ich denke schon, dass auf dem Wege, wo Erziehung und wo Bildung und wo insgesamt eine größere Stärkung der Frauen- und der Kinderrechte stattfindet, dass da Afghanistan auch eine Chance hat, in eine bessere Zukunft zu gehen.
Roger Willemsen über sein Buch Es war einmal oder nicht, afghanische Kinder und ihre Welt. Das Buch ist beim Fischer Verlag erschienen, kostete 19,99 Euro. Der Erlös des Buches kommt dem afghanischen Frauenverein zugute. Der Turmbau zu Babel ist wohl das bekannteste Beispiel. Ohne Übersetzung funktioniert so gut wie gar nichts. Ob bei Gesprächen, Filmen oder Büchern, Übersetzer haben heute mehr denn je viel zu tun, auch auf der Frankfurter Buchmesse. Das Netzwerk Traduki übersetzt Literatur aus und für Südosteuropa. 13 Länder sind an diesem Netzwerk beteiligt, unter anderem Deutschland und Bosnien-Herzegowina. Hanna Stojic ist die Koordinatorin des Regionalbüros in Sarajevo und betreut Übersetzer und Autoren.
Die Übersetzer sind die stillen Helden, würde ich sie nennen, weil sie tagelang, jahrelang manchmal an Übersetzungen sitzen und weil sie sich überlegen, was wäre so die beste Lösung, um etwas in einer Sprache wiederzugeben. Und zwar in einer Sprache, die nicht immer das hergibt, was die Ausgangssprache hergibt.
Auch Hanna Stojic übersetzt Bücher. Beispielsweise hat sie Elfriede Jelineks Liebhaberinnen ins Bosnische übertragen. Geht es nach ihr, dann müssen Übersetzer mit der Sprache auch erfinderisch umgehen. Vor allem dann, wenn es um geschichtliche oder sehr persönliche Ereignisse geht. Für Hanna Stojic gehört das aber zur Kulturvermittlung dazu. Auch wenn bestimmte Dinge nicht wortwörtlich übersetzt werden können.
Ich denke da zum Beispiel, Sie kennen ein Lied, das Ihnen Ihre Mutter vorgesungen hat und Sie wissen, was das alles für eine Bilderwelt in Ihnen auslöst, dieses eine Lied. Das Lied Wort für Wort zu übersetzen oder es auch zu reimen, wäre kein Problem. Aber was alles dieses Lied Ihnen alles bedeutet hat, das ist wahrscheinlich sehr schwer. Aber ich bin jemand, der durchaus daran glaubt, dass man sehr viel durch Übersetzungen gewinnen kann. Die werden vielleicht anders gelesen. Deutschsprachige Literatur, als sie von einem Deutschen gelesen wird, aber es geht ja auch darum zu kommunizieren, mit einem Publikum zu kommunizieren.
Und das versucht das Netzwerk Traduki mit jeder Übersetzung aufs Neue. Unterstützt wird das Netzwerk unter anderem vom Goethe-Institut und vom Auswärtigen Amt. Vor allem auf der Leipziger Buchmesse ist Traduki stark vertreten, aber auch jetzt auf der Messe in Frankfurt ist Traduki dabei. Dort werden Autoren aus Kroatien vorgestellt, deren Bücher ins Deutsche übersetzt wurden. Unser Streifzug durch die Welt der Bücher geht so langsam zu Ende. Doch die Buchmesse, die geht noch bis Sonntag weiter. Mein Kollege Johannes Schröer wird heute noch nach Frankfurt fahren, um sich von Autoren, Verlegern und den vielen Neuerscheinungen inspirieren zu lassen. Hallo Johannes.
Hallo.
In ein Buch, da hast du schon hineingeschaut, in den Roman Das Ungeheuer von Theresia Mora, der Gewinnerin des Deutschen Buchpreises. Was hat denn dich bei diesem Roadtrip in die Abgründe der menschlichen Seele gereizt?
Ja, dieses Buch stellt eine sehr grundsätzliche Frage, die lautet: Wie genau kenne ich mich eigentlich und wie genau kenne ich meinen Nächsten? Und zwar schildert dieses Buch die Geschichte eines Mannes, Darius Kopp heißt er, der seine Frau verliert. Zu Beginn des Buches bringt die Frau sich um, sie erhängt sich. Der Mann ist natürlich schockiert, er dachte, er führt eine glückliche Ehe, er liebt seine Frau. Dann entdeckt er Tagebücher, von denen er nichts wusste, und er entdeckt, dass seine Frau ein Parallelleben geführt hat. Seine Frau litt unter schwersten Depressionen, von denen er nichts wusste, unter chronischen Depressionen. Und er fragt sich natürlich, was war das, wer bin ich, mit wem war ich verheiratet? Meine große Geliebte, meine Frau, die ich doch zu kennen meinte, war eine ganz andere. Und er begibt sich auf eine Reise, seine Frau stammt aus Ungarn, er nimmt die Urne mit, die Asche mit, es beginnt eine Art Roadmovie, er fährt nach Osten und er sucht nach einem Platz, seine Frau zu beerdigen. Und das ist wunderbar beschrieben, diese Fahrt dieses Mannes, diese Suche, diese Spurensuche nach der Vergangenheit. Und das Buch ist zweigeteilt, das ist ganz interessant. Oben wird diese Geschichte erzählt, die Geschichte der Ehe, dieses Roadmovie, und darunter erfahren wir mehr aus dem Tagebuch. Da wird dieses Tagebuch dieser Frau abgebildet, und es ist ein ganz dunkles Buch in diesen unteren Teilen, wo geschildert wird, wie grausam eine Depression einen Menschen zerstören kann.
Also schon jetzt im Vorfeld ein Buch, das sich zu lesen lohnt. Jetzt hast du doch einige Verabredungen auf der Buchmesse, auch mit Autoren. Wen wirst du treffen?
Ja, ich werde natürlich sehr viele Autoren treffen. Sibylle Levitscharow zum Beispiel, die Büchner-Preisträgerin. Sie wird aus ihrem neuen Dante-Buch lesen. Dieses Buch erscheint erst im kommenden Jahr. Ich werde Professor Ahmad Milad Karimi sprechen. Der hat ein interessantes Buch geschrieben. Der Titel lautet: Osama bin Laden schläft bei den Fischen, warum ich gerne Muslim bin und wieso Marlon Brando viel damit zu tun hat. Ahmad Milad Karimi ist eine schillernde Persönlichkeit. Er arbeitet eng auch mit katholischen Theologen zusammen und er plädiert für einen aufgeklärten Islam. Ein spannendes, sehr unterhaltsames Buch. Dann einen ganz anderen Autor, den ich treffen werde, ist Friedrich Christian Delius. Er ist ein Autor, dem man der 68er-Szene zurechnet. Er lebt in Rom und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die linke Hand des Papstes. Der Ich-Erzähler in diesem Buch geht in eine evangelische römische Kirche und wen sieht er da im Augenwinkel? Wer kniet dort und betet? Papst Benedikt Inkognito. Eine spannende Begegnung, die dieses Buch zum Mittelpunkt hat, und ich bin sehr gespannt, wie Friedrich Christian Delius das erklärt und was er dazu zu sagen hat, Papst Benedikt und die protestantische Kirche so in den Fokus zu stellen.
Du hast uns jetzt von diesen spannenden Titeln erzählt, während du die Bücher aus Papier in der Hand gehalten hast. Jetzt ist es doch so, die Digitalisierung der Buchwelt schreitet voran. Was macht das denn mit den Autoren?
Das wird auf der Buchmesse sicher viel und intensiv diskutiert werden, wie weit die Digitalisierung auch das Autorenbild stark verändert. Der Autor wird immer mehr dazu angespornt, sich auch mehr im Internet selbst zu vermarkten. Die Verlage sagen, du brauchst deine eigene Internetseite, du brauchst den Austausch mit deinen Lesern. Das geht dann schließlich so weit, dass Autoren die Sache ganz und gar selbst in die Hand nehmen und für den Vertrieb und auch für die Werbung im Internet selbst sorgen. Das stellt natürlich die Frage an die Verlage, welche Rolle werden sie in Zukunft spielen und was kommt da alles auf den Autor zu, wenn er quasi sein eigener Verlag ist und alles selbst im Internet gestalten soll.
Die Frankfurter Buchmesse zeichnet sich ja aus durch die schiere Fülle an Büchern, Autorenlesungen, Diskussionen. Und das ist ja gar nicht so leicht, Trends aufzuspüren. Was interessiert dich denn so rund um deinen Besuch der diesjährigen Buchmesse?
Zum einen natürlich die Begegnung mit den Autoren. Das ist immer wieder spannend, mit ihnen Interviews zu führen, sie persönlich zu treffen, auch in sehr aufgelockerter Atmosphäre. Es wird dort immer um 17 Uhr findet an vielen Ständen eine Art blaue Stunde statt, wo es ein Gläschen Wein gibt. Und was mich auch noch interessiert, wie geht es weiter im kommenden Jahr? Denn die Bücher, die dort auf der Buchmesse vermarktet und angepriesen werden, sind für die Verlage schon die Bücher von gestern. Es wird dann schon weiter diskutiert. Was erwartet uns im kommenden Frühjahr? Und ich habe einen Termin mit Martin Mosebach zum Beispiel. Das Manuskript ist gerade fertig. Das wird im kommenden Frühjahr erscheinen. Eine wunderbare Erzählung über eine alternde Frau. Der Livicharov-Roman über Dante. Das sind alles Sachen, die schon Trends beschreiben, die in den kommenden Jahren auf dem Büchermarkt erscheinen.
Mein Kollege und Literaturredakteur Johannes Schröer über seine persönlichen Highlights auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt. Der deutsche Pädagoge Heinrich Wolgast hat einmal gesagt, das Buch hat immer Zeit. Der Bücherschatz ist nicht zu erschöpfen. Ein stiller Winkel und das lesende Kind hat sein Paradies. Ja. Und so können wir alle, auch als Erwachsene mit Büchern, ein Stückchen Paradies erleben im stillen Winkel. Und mit dieser schönen Aussicht geht Domradio und der Streifzug durch die Bücherwelt zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Schippers.